Kapitel 32. Die Bilanz.
Robert Seethaler hat ein Buch geschrieben, das ist wenige Jahre alt, das heißt Der Trafikant. Der Trafikant hat nichts mit Verkehr zu tun, sitzt in Österreich und verkauft Tabakwaren und Zeitungen. Trafik heißt das in Österreich, wo bei uns dann Kiosk stünde. Und der Trafikant ist ein junger Mann, der sehr klug ist und durch Zufälle einen Trafikladen übernimmt, damit Trafikant ist. Und in dem Buch beschreibt Robert Seethaler dessen Lebenssituation und Situationen, die dann im Laden passiert sind. Und einer der Stammkunden, ich finde das toll, wie fiktiv man sein kann und wie dicht an der Realität man dann auskommt, wo Sigmund Freund, der in Wien eben ein Stammgast, also Stammkunde ist, und dann kommen die ins Gespräch zu der Frage, was man alles verstehen muss, um es wirklich zu begreifen. Und in der Situation sagt dann der Sigmund Freud, das ist mein Lieblingszitat aus dem Buch, man muss das Wasser nicht verstehen, um kopfüber hineinzuspringen. Man muss das Wasser nicht verstehen, um kopfüber hineinzuspringen. Und als ich den Satz gelesen habe, habe ich gedacht, jo, erkannt, passt bei mir. Erstmal volle Pulle. So war ich früher. Ein bisschen davon habe ich heute noch.
Was würden Sie denn über sich sagen? Sind Sie ein guter Unternehmer?
Nee, ich war ein guter Chef. Das kriegte ich über Kunden, über Dienstleister, über Autohändler, über wen auch immer, immer wieder bestätigt. Mann, die haben Sie wieder gelobt und Sie müssen ja ein guter Chef gewesen sein. Und ich war sicher ein guter Chef, aber kein guter Unternehmer.
Und offensichtlich ist ja, sag mal, diese menschliche Bilanz, die Sie als Unternehmer hinterlassen, eine, die ist okay. Sich sehen lassen kann. Hm.
Ja, so sehe ich es mittlerweile auch. Ich versuche nur das natürlich auch zu ergründen. Nicht im Sinne von Hadern und verpasster Chancen, sondern im Sinne der Suche nach der Antwort auf, wie hat das eigentlich alles so funktioniert? Und im Gespräch heute ist mir durch Reden, da bin ich ja Heinrich von Kleist sehr nah, wenn ich das ausspeichere, dann klärt sich sehr viel. Ich habe das mal meiner Assistentin gesagt. Mein Geschäftsmodell hätte eigentlich sein müssen, so eine Dienstleistung aufbauen. Nach 3-4 Jahren, wie so ein Start-up-Gründer, sagen, schau mal, Markt, so geht das, um mich dann da rauszuziehen. Also eine Idee haben, sie umsetzen und sie anderen dann zu überlassen. Das wäre die richtige Variante zu meiner Haltung gewesen. Habe ich aber nicht gemacht. Und wenn das die Konsequenz der Rücksicht ist, des Zurückschauens, dann bin ich ja schon viel weiter gekommen, indem ich auf die für mich persönlich undramatische Frage, warum hat so vieles nicht funktioniert, eine Antwort habe. Ich bin ja davor, das zu begreifen, aber ich muss es bei mir ankommen lassen, würde eine Frau sagen. Das muss erst mal bei mir. Das muss erst mal bei mir ankommen. Das mal so rum. Ich habe mich manchmal gefragt, warum gründest du immer eine neue GmbH, wenn du einen dicken Auftrag kriegen kannst? Das kann man bestimmt auch anders organisieren. Aber im Nachhinein habe ich mir die Frage gestellt, warum habe ich das gemacht? Warum? Meine eigene Antwort als Vermutung lautet, immer dann, wenn ich wusste, die Idee kann jetzt laufen, wurde sie mir langweilig und ich habe mir dann was Neues ausgesucht. Das kann man jetzt qualifizieren, wie man will, oder bewerten, wie man will, aber das ist so bei der Selbstbetrachtung mir aufgefallen. Also ich wusste, Kirchner läuft. Und ich wusste, was die machen, wie sie es machen, wie der Markt ist, habe ich mich nicht mehr darum gekümmert. Also wenn die Idee in der Welt war und klappte, habe ich mir eine neue ausgedacht. Und deshalb sind auch viele Aktivitäten, weil die ja nicht mehr unternehmerisch geführt wurden, dann nicht weiterentwickelt worden. Ich hätte mir, das habe ich versucht, aber erfolgreich nicht hingekriegt, Leute suchen müssen, die wie ein Unternehmer handeln können, ohne Unternehmer sein zu wollen. Die gibt es ja. Ich meine jetzt auf der operativen Ebene. Nicht im Sinne des Erfindens neuer Welten. Jetzt kommt der Haken. Das geht bei Aktivitäten, die zwischen, na sagen wir mal, 10 und 30 Menschen organisieren müssen. Wenn das mehr wird und dann noch so wie in Salzgitter 100 Leute oder in Wetzlar waren es mal 60 oder in Bremen waren es ja an der Spitze mal 230 oder so, dann haben wir genau das Problem, was sich aus einem von mir selbst beschriebenen Phänomen speist, was ich aber nie umgesetzt habe. Ich habe nämlich zu den Leuten gesagt, auch gerade zu Betriebsräten, wir sind jetzt hier 80 Mann. Und wo viel Sonne ist, ist viel Schatten. Und in dem Schatten verstecken sich manche. Und darauf müssen wir gucken. Ganz schlauer Spruch. Ich habe gesagt, wo es haken kann. Und dann gedacht, ja, kümmere dich um was anderes. Ich habe mich darum nicht konsequent gekümmert. Kein Personalchef. Weil ich wusste ja sowieso am besten, wie man mit Richtern umgeht, wenn man die belabern muss. Das hat doch ganz oft gut funktioniert. Kein Finanzchef. Das heißt, mein Fehler als Unternehmer, der am Ende dazu geführt hat, dass ich ganz viel verkaufen oder schließen musste, also richtig böse war das ja niemals, aber schließen ist immer doof, weil man ja mit Abschied sich auseinandersetzt. Und da ist mein Kardinalfehler, mir nicht rechtzeitig die Strukturen und die Verbündeten gesucht zu haben, die man braucht, wenn man einer von zwei Anbietern auf dem deutschen Markt ist. Und die Jungs bei der Stange zu halten, die zwar das alleine können, technisch betrachtet, aber es alleine nicht wollten, die haben mich dann wieder in diese Zwickmühle gebracht, inkonsequent zu sein. One-Man-Show. Dieses Unternehmen war immer One-Man-Show Uwe Paris. Unabhängig davon, ob ich 100 oder 300 Mitarbeiter hatte. Mit der Erkenntnis traue ich auch nicht um die nicht ermöglichte Nachfolge in manchen Bereichen. Habe ich aber 20 Jahre nicht bemerkt oder sogar 25. Weil es ja erfolgreich war. Es hat ja irgendwie immer funktioniert. Und wenn einer nicht funktioniert hat, dann habe ich mich um anderen gekümmert, damit der funktionierte, dass unterm Strich es Erfolge gab. Das Erfolgsgeheimnis, wenn es denn um Erfolge sich dreht, die mit dem Verhalten zu tun haben, liegt möglicherweise an der Stelle, wo der Erfolg nicht geplant ist, sondern durch situatives Reagieren zustande kommt. Das hat zwei ganz verschiedene Gesichter. Das eine Gesicht besteht darin, dass ich ein ausgeprägtes Sendungsbewusstsein hatte, immer. Und schon in meinem ersten Leben als Kunsterzieher versucht habe, Dinge zu vermitteln, indem ich Menschen in meine Gedanken mitgenommen habe. Und in der Firma war es so, dass ich allen immer erklärt habe, warum die Lage der Industrie toll ist oder an welcher Stelle, weil sie nicht so toll ist, wir was tun können und was wir dafür machen müssen. Und dann kommt das dunkle Gesicht, also die Fratze dieses Verhaltens, Ich habe dann nicht mehr gezielt gedrängt und nachgefragt, ob die das auch so tun. Sondern ich habe dann gesagt, und das ist mir erst vor Monaten aufgefallen, ihr wisst jetzt Bescheid, ihr macht das schon. Das heißt, vieles von dem, was ich getan habe, ist meinem Kommunikationsverhalten geschuldet. Nennen wir es mal so. Und deshalb bin ich die Verkörperung einer großformatigen One-Man-Show. Und mehr nicht. Und es war immer so ein lebendiges Wechselspiel von Wachsen und Scheitern, von Erfolg und Misserfolg, von Planen und Nicht-Umsetzen. Das zieht sich durch die ganzen vergangenen 30 Jahre. Und Scheitern ist natürlich bei mir unterfüttert durch nicht funktionierende Nachfolge, durch pathetisch nicht funktionierte Erziehung, durch was auch immer aus dem Umfeld. Mit Scheitern meine ich die Tatsache, dass viele gute Ansätze da waren, das Ding wirtschaftlich viel weiter nach vorne zu bringen, ohne dass sie nur im Ansatz genutzt wurden. Ich habe mir keine Mitgesellschafter geholt. Ich habe mir keine Profis geholt, um mit den Banken zu reden, sondern habe das immer aus mir heraus gemacht. Ich habe nicht Fachleute engagiert, um mir einen Finanzchef zu holen. Ich habe mich zu wenig beraten und führen lassen in den wesentlichen strategischen Entscheidungen. Und daraus ergibt sich ein Scheitern im Sinne, der nur in sehr geringem Maße genutzten Chancen. Gescheitert bin ich im Sinne des Liegengelassenhabens von Gelegenheiten. So rum. Das macht ja wieder deutlich, dass ich ja ständig dann im Sinne der anderen über mich denke. Das ist ja so ein Klassiker bei mir. Was wollt ihr denn? Er sagt doch, was du willst. Mir ist egal. Egal kann ich nicht. So, um das nur mal zu zitieren. Ja, ich bin sozusagen die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme an mir selber. Da ich mich gerne um Lösungen kümmere, schaffe ich aber erst die Probleme, die dann wiederum meine Lösung brauchen. Das hört sich zwar absurd an, ist es vielleicht auch, stimmt aber. Ich habe immer gesagt, das Kernproblem der Selbstständigkeit besteht unter anderem darin, dass niemand dem Chef widerspricht. Das habe ich immer als ausgesprochen nachteilig empfunden. Und weil sie den größten Blödsinn veranstalten könnten, lange bevor einer sagt, da müssen wir mal drüber sprechen, das geht so nicht, traut sich erst recht keiner, zu sagen, sind Sie ein Stück weit Lonesome Cowboy, der die Kritik, die alle sehen, gar nicht zu Ohren bekommt. Ja, das ist halt die Einsamkeit des Herrschers, wenn man so will. Und dieses Phänomen ist mir schon früh aufgefallen, aber so richtig nachteilig hat sich es dann erst vor einigen Jahren ausgewirkt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass viele Abhängige, also die Mitarbeiter, die ich bis zum Schluss hatte, sich freuen, wenn es noch ein Jahr weitergeht. Ist ja logisch, ist ja deren Geld. Also das Kernproblem lautet, dass ihnen selbst beim größten Unfug keiner sagt, dass es großer Unfug ist. Das hat mich schon getroffen. Da sind Verkehrspolizisten anders gestrickt. Aber da ist ja auch das Regelwerk ein anderes. Da haben wir es wieder. mein Vater war nahezu sein gesamtes Arbeitsleben angestellt. Und als mein Vater sich selbstständig machte, hatte er eine Firma. Also er war jetzt nicht mehr fremdbeschäftigt, sondern bei der Bank beschäftigt, wenn man so das schwarz-weiß beschreiben möchte. Ich bin also nicht in ein Unternehmen geraten, was für mich persönlich eine irre Tradition hatte oder was zur Familie gehörte. Es war also nicht ein Familienunternehmen im Sinne gewachsener Routinen und familiärer Werte und alles, was dann so kommt, Familienvermögen und Nachfolgeverantwortung oder irgendwelche Bestimmungen, die Kinder übernehmen ja sowieso. Das gab es so nicht. Und alles, was ich an Einheiten, ich nenne das jetzt mal so, gegründet habe, habe ich ja nicht gegründet, weil ich noch eine Firma haben wollte, noch eine Visitenkarte haben wollte, sondern ich habe das aus technischen Gründen gemacht. Ich habe auch nie Geld nachgeweint. Und deshalb, weil ich diese Haltung nicht hatte, glaube ich, habe ich auch nicht den Trennungsschmerz, also dieses Verlustempfinden. Und ich habe dann mal an einem Nachmittag mit meinem Briefebuch da gesessen und habe mir von meinem besten Freund mal einen Brief schreiben lassen, in welchem er mir rein wirtschaftlich darlegt, warum was gut gelaufen ist. Also jetzt wirklich Stück für Stück, was ich gemacht habe, welche Firma ich gegründet habe, wie die sich entwickelt hat, wann ich die geschlossen habe, mit welchem Effekt, also wirtschaftlich, ich die geschlossen habe. Unterm Strich hat nahezu keiner seinen Arbeitsplatz verloren, das war mir immer wichtig. Unterm Strich kann ich zu fast jedem Kunden heute noch gehen, ohne dass einer sagen würde, nee, der nicht. Unterm Strich funktioniert bis auf einen Betrieb jeder weiter. Und ich kann dann so eine Liste machen, das hatte ich mir dann mal so aufgeschrieben, also aufschreiben lassen, und kann sagen, schau mal, da hast du das Ergebnis erreicht, da hast du das Ergebnis erreicht. Und wenn du dann einen Strich drunter ziehst, dann hast du eigentlich nichts, worüber du dich bei dir beschweren könntest. Und diese Hätte-Kategorie, ja, wenn ich aber zwei Jahre vorher, die gilt nicht für mich. Und insofern habe ich da schon meinen Frieden mit. Ich habe das nur nie so klar begründen können, mir selber begründen können, dass ich jeden Grund habe, meinen Frieden damit zu haben. Denn aus einer privaten Perspektive habe ich ja auf nichts verzichten müssen. Ich habe immer ein Gehalt bekommen, dass das völlig unangemessen zu wenig war, strukturell falsch sortiert war. Das war meine Blödheit oder nicht die richtigen Leute zu fragen. Ich habe immer ein Auto gehabt, was mich nichts kostete, außer der 1%-Abgabe. Ich konnte immer in Urlaub fahren. Ich konnte meine Wohnung kaufen, ein Haus bauen. Was will man denn vom Leben mehr? Und wenn ich heute einen Strich drunter mache und sage, wie hoch ist die durchschnittliche Rente in Deutschland? Wie hoch ist die durchschnittliche Altersversorgung eines Direktors, eines leitenden Angestellten, der gut vernetzt war, durch die gesetzliche Rente, durch eine betriebliche Zusatzrente und so weiter und so weiter. Heute kann ich guten Gewissens sagen, meine Altersversorgung ist so angemessen, dass ich alles machen kann, was ich will. Und das ist ein Luxus, so empfinde ich das. Einfach sagen zu können, ja, wenn ich noch 5 weitere teure Wohnungen an der Nordsee hätte, dann hätte ich 5 weitere Wohnungen. Ich bin aber nicht an dem Punkt zu sagen, dann wäre die Welt besser oder es ging mir besser. Nein, ich brauche das nicht. Und das habe ich innerhalb der letzten 10 Jahre gelernt, auch dadurch, dass ich von dem Haus, was ich selber gebaut hatte, wo ich immer gesagt habe, jeder Stein kennt meinen Namen, in eine Zwei-Zimmer-Wohnung in die Stadt gezogen bin. Mit Tiefgarage und Balkon und Blick auf den Grundschulhof. Ich habe eigentlich nie verzichten müssen. Außer auf bestimmte Aspekte von familiärem Frieden, tiefster Zufriedenheit über Dritte, also Kinder. Da gab es ein Wechselbad der Gefühle. Ansonsten bezogen auf meine wirtschaftliche Existenz oder den Job war ich eigentlich immer im Reinen mit mir. Und das ist vielleicht auch die Konsequenz. Mir war es dann egal, ob ich dann weniger Geld hatte, aber ich habe zumindest für 120.000 Euro versucht, jemanden einen Job zu kriegen, damit es dem Betrieb besser geht. Dass die Betroffenen das anders gesehen haben, gesagt haben, das geht sowieso nicht, das ist dann eine Begleiterscheinung. Aber keine, die mein Lebensglück in Frage stellt. Vielleicht ist es auch das, was mir die Retrospektive dann leicht macht.